Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Gesundheitsämter in Deutschland brauchen dringend mehr Personal. Das hört man fast täglich. Und wir fragen gleich, wie die Nachwuchssuche so läuft. Denn Bund und Länder hatten ja eine rasche Aufstockung angekündigt. Und berichten, welche Wege junge Leute gerade digital nutzen können. Das tun wir auch. Um eine Ausbildung zu suchen oder herauszufinden, welcher Beruf denn zu einem passt, erfordert es zurzeit ziemlich viel Digitales. In unserer Rubrik International geht es heute um Studierende aus Belarus, die aus Angst aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Unter Mikrofon ist Kate Malaike. Die Daten, die die Gesundheitsämter täglich zu Corona an das Robert-Koch-Institut liefern, sind für uns alle von großem Interesse. Wir hoffen auf kleiner werdende Zahlen. In den Gesundheitsämtern selbst hofft man in anderer Hinsicht allerdings auf größere Zahlen, denn es wird dringend Personal benötigt. Vor allem fehlt es an Ärztinnen und Ärzten. Um das zu ändern, hatten Bund und Länder im Herbst den sogenannten Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen, der langfristig insgesamt 5.000 unbefristete Vollzeitstellen in die Ämter bringen soll. Und wegen des akuten Bedarfs hätte die Aufstockung schon mit 1.500 Stellen anlaufen sollen. Dr. Ute Teichert ist die Vorsitzende des Berufsverbandes der Ärzte im Gesundheitsdienst. Guten Tag, Frau Teichert.
Ja, schönen guten Tag.
Liege ich mit der Formulierung hätte richtig oder sind die 1.500 Stellen jetzt tatsächlich dazugekommen?
Also die 1.500 Stellen sind noch nicht besetzt. Insofern ist das hätte durchaus richtig. Man muss wissen, dass der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst noch in der Umsetzungsdiskussion sich befindet und gerade in Bund und Ländern sozusagen überlegt wird, wie man das in die Praxis bringen kann. Einige bilden Arbeitsgruppen, andere verteilen das Geld direkt an die Gesundheitsämter weiter. Und insofern ist dieser Prozess im Moment etwas längerwierig. Es wäre gut, wenn man das auflösen könnte und wenn die Gesundheitsämter möglichst schnell Klarheit bekommen, wie sie an das Geld rankommen, um denn dann auch anzufangen, die Stellen zu besetzen.
Mit anderen Worten, Sie warten seit Monaten darauf, dass Sie Unterstützung bekommen.
Ja und nein. Was die feste Unterstützung mit medizinischem Fachpersonal angeht, die im Pakt adressiert ist, ist noch nicht sehr viel passiert. Bisher sind natürlich vorwiegend Hilfskräfte in den Gesundheitsämtern eingesetzt, Medizinstudierende, Studierende anderer Fachrichtungen, aber auch Bundeswehrsoldaten, die akut aushelfen. Das ist für den Akutzustand gut, aber auf Dauer sicherlich nicht ausreichend.
Wir haben ja in dieser Woche viel über die Novemberhilfen für die Wirtschaft gehört. Da war auch kritisiert worden, dass vieles angekündigt ist, aber noch wenig umgesetzt. Jetzt ist ja gerade gar nicht so einfach, Ärzte und Ärztinnen zu finden. Da haben wir seit langem einen großen Mangel. Wie kann denn überhaupt gesucht und gefunden werden? Gibt es da besondere Agenturen, die sich jetzt darum kümmern oder macht das jedes Gesundheitsamt noch on top dann selbst?
Also tatsächlich ist es so, dass es jedes Gesundheitsamt im Moment alleine macht und auch sehen muss, wie es selber die Stellen besetzt. Das wäre sicherlich gut, wenn man das konzentriert in eine Hand geben würde. Das geht aber einher auch mit einer Image-Kampagne, die man braucht für diesen Bereich, um die Attraktivität zu steigern. Und ganz wichtig ist es vor allen Dingen auch, dass man sich die tarifliche Bezahlung anguckt. Denn Ärztinnen und Ärzte in den Gesundheitsämtern verdienen deutlich weniger als Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern. Das motiviert nicht gerade zu einem Wechsel in ein Gesundheitsamt.
Das bedeutet, wenn man einen Imagewandel herstellen will und Attraktivität in das System, müsste man eigentlich auch noch bei der Dotierung mehr Geld in die Hand nehmen?
Das ist das Problem, was wir ja jetzt in der Pandemie schon an mehreren Stellen festgestellt haben. Wertschätzung hat natürlich auch was mit Verdienst zu tun. Und es ist so, dass seit Jahren dort eine sehr große Differenz sich auftut zwischen den Gesundheitsämtern und den Klinikärzten. Und wenn man da eine Besserung erreichen will, muss man unbedingt diesen Bereich vorantreiben.
Können Sie mal ein Beispiel geben, dass man versteht, wo liegen da sozusagen monetär die Welten auseinander?
Es gibt unterschiedliche Tarifverträge, die für Kliniken von Seiten des Marburger Bundes ausgehandelt wurden. Assistenzärzte und auch Fachärzte werden ja entsprechend in die Gruppierungen einsortiert. Und im öffentlichen Dienst werden Ärzte nach Verwaltungskriterien bezahlt, nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst. Und in der Eingruppierung bedeutet das alleine im Grundgehalt schon einen Unterschied von rund 1.000 Euro pro Monat, die ein Arzt weniger verdient, wenn er im Gesundheitsamt arbeitet.
Sie haben vorhin die Studierenden angesprochen, die ja jetzt an vielen Orten aushelfen und ja künftige Ärzte werden. Ist das nicht ein Weg, um an mehr Nachwuchs zu kommen?
Also tatsächlich finde ich das ein sehr gutes Signal. Ich begrüße es auch sehr, dass in der Novellierung der neuen Approbationsordnung vorgesehen ist, den Bereich öffentliche Gesundheit zu stärken, dass auch junge Studierende während des Medizinstudiums schon in Kontakt kommen mit Gesundheitsämtern und mit öffentlicher Gesundheit. Das haben wir bisher versäumt und insofern bin ich froh, dass sich das jetzt gerade ändert. Gerade in der Pandemie zeigt sich ja auch, wie wichtig die Bevölkerungsmedizin auch für die Gesundheit der Menschen ist.
Quereinsteiger, beim Lehrermangel wird auch immer viel über Quereinsteiger geredet. Ist das für Sie eine Option?
Das ist eine ganz wichtige Option. Da muss man vor allen Dingen an die ärztliche Weiterbildung gucken, dass es möglich ist, dass die Leute, wenn sie in anderen Bereichen gearbeitet haben, quer in den öffentlichen Gesundheitsdienst kommen. Das ist in der Facharztausbildung ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ich habe es ja eingangs gesagt, jeder schaut im Grunde auf das, was sie tun in den Gesundheitsämtern, weil ja durch Corona der Fokus enorm auf diese Stellen gefallen ist und wahrscheinlich auch noch weiter fallen wird. Das könnte doch auch bedeuten, dass es attraktiver wird, dort zu arbeiten und das für junge Leute interessant wird, für angehende Ärzte.
Ja, genau das sehe ich auch so, so verrückt das auch klingen mag, aber damit ist ja die Bedeutung der Gesundheitsämter nochmal in ein ganz anderes Licht gekommen. Und auch für junge Menschen ist es attraktiv geworden, sich daran zu beteiligen. Ich erlebe das auch im Arbeitsalltag, in Vorstellungsgesprächen, wo mir Menschen sagen, ich habe mich bewusst hier beworben, weil ich möchte eigentlich bei der Pandemie helfen. Ich möchte gerne was Sinnvolles tun und ich möchte das unterstützen. Und das hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen als vorher. Das ist natürlich einerseits gut, andererseits würde man sich wünschen, wir hätten keine Pandemie.
Das ist wohl völlig richtig. Dankeschön. Ute Teichert war das, die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzte im Gesundheitsdienst. Und wir haben gesprochen über die Personalaufstockung, die dort dringend notwendig ist und leider immer noch auf sich warten lässt. Danke für das Gespräch, Frau Teichert.
Vielen Dank Ihnen.
Alles nicht so einfach, gerade wenn man in seinem Abschlussjahr in der Schule steckt. Besonders die Frage, was kommt danach, treibt viele um. Soll man eine Ausbildung machen oder vielleicht studieren? Aber diese Entscheidung war ja auch schon vor Corona schwer, weil viele Jobmessen oder Tage der offenen Tür oder so gerade ausfallen müssen, finden sich viele neue Orientierungshilfen nun auch online. Friederike Müllender hat sich umgehört, wonach junge Leute für sich so suchen.
Man kann ja überhaupt gar nichts vorplanen und das ist wirklich ziemlich schade, wenn man gar nicht weiß, wie es überhaupt weitergeht, ob man jetzt einen Praktikumsplatz findet, ob man einen Ausbildungsplatz findet, ob das Unternehmen dann, ob es das noch gibt nach Corona oder ob sie pleite gegangen sind.
Sorgt sich Leonie Gersing. Die 18-Jährige steht kurz vorm Abitur und möchte danach am liebsten eine Ausbildung im Bereich Mediendesign machen. Um sich mit ihrer Entscheidung auch ganz sicher zu sein, hat sie sich dafür entschieden, nicht direkt nach dem Abi in eine Ausbildung zu starten, sondern erstmal mehrere Praktika zu machen.
Ich finde es ganz wichtig, dass man einen Job findet, bei dem man wirklich lange, lange Spaß dran hat, wo sich es auch wirklich so anfühlt, als würde man gar nicht arbeiten gehen. Deswegen möchte ich da erstmal noch ein bisschen rumexperimentieren, sage ich mal.
Ob das wirklich klappen wird, weiß sie aber noch nicht. Denn im Moment hängt es sehr von den einzelnen Hygienebestimmungen der Unternehmen ab, ob sie Praktikantinnen überhaupt einstellen. Auch Alexander Wagner ist aktuell auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, am liebsten als Chemielaborant. Wenn es nach ihm ginge, würde er den am liebsten auf einer Jobmesse finden.
Für mich wäre das wesentlich angenehmer, weil ich bin so ein Typ, der relativ schüchtern ist. Ich gehe lieber zu Leuten hin und würde sie ansprechen und fragen, ob man da sich sowas ausfüllen kann, so als einfach so aus dem Off eine E-Mail an die zu schreiben, so nach dem Motto, hier sind meine Unterlagen, bitte stellen Sie mich ein.
Genau wie Leonie Gersing informiert sich auch Alexander Wagner regelmäßig im Netz.
Man hat halt wirklich so gut wie gar keine Voreinschätzung davon, wie es da wirklich ist. Man hat halt wirklich keinen Kontakt und kann sich auch wirklich keine richtige Meinung bilden, weil oft kommen halt so standardisierte Antworten, wovor man halt sich dann denkt, ja toll, das hat ein Computer jetzt geschrieben, da hat ja einer einen Knopf gedrückt.
Um zumindest digital in den persönlichen Austausch zu kommen, hat das Berufskolleg Rheinische Akademie Köln zu einem digitalen Tag der offenen Tür eingeladen, per Live-Videokonferenz. Schwerpunkt der privaten Schule sind dabei naturwissenschaftlich-technische und technische Berufe. Für Schulleiter Brunke Barelmann eine völlig neue Erfahrung.
Für uns ist es jetzt wirklich auch ein Experiment, diesen Tag der offenen Tür in diesem Format anzubieten. Wir sind neugierig, wie es läuft, weil niemand auf unser Gelände kommen kann. Und deswegen ist das unglaublich wichtig für uns, dass wir uns zeigen können und unser MINT-Angebot so darstellen können, dass wir hoffentlich unsere Schülerinnen und Schüler des Schuljahres 2021-2022 möglichst bald von uns überzeugen können und gewinnen können.
Als private Schule sind sie finanziell abhängig von der Größe ihrer Schülerschaft. Am Tag der offenen Tür führt dann Lehrerin Susanne Steinmetz per Videocall durch ihr Labor. Sie unterrichtet in den Bereichen Zellbiologie und Zoologie. Rund 40 Interessierte haben sich eingewählt.
Sie sehen hier schon die ersten Mikroskope, die hier stehen. Wir betreten also jetzt einfach mal den Raum hier in der Zoologie. Sie werden sehen, wenn wir dort reinkommen, dass dort nicht nur zoologische und zellbiologische Experimente durchgeführt werden, sondern auch hier Exponate aus der Botanik stehen. Wenn wir jetzt gleich nach links schauen, schauen wir auf einen Glasvitrinenschrank mit laborüblichen Materialien. Die benötigen wir, um die Versuche durchzuführen.
Auch die Handwerkskammern in Deutschland wissen um die aktuell schwierige Situation. Sie alle bieten Schülerinnen und Schülern Unterstützung bei der Bewerbung an. In Köln geschieht das beispielsweise in einer digitalen Karrierewerkstatt. Per E-Mail, Telefonanruf oder Videocall, erklärt Roberto Lepore, Leiter der beruflichen Orientierung der Handwerkskammer zu Köln.
Wir können natürlich die Schülerinnen und Schüler dahingehend so beraten, dass sie zumindest Einblicke bekommen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die praktischen sind, weil die natürlich über die Pandemie jetzt ein Stück weit wegfallen, aber wir versuchen nach wie vor Handwerk und seine Möglichkeiten so weit bildlich wie möglich den Jugendlichen vorzustellen.
Bei diesem kostenlosen Service geht die Handwerkskammer Köln sogar noch einen Schritt weiter und hilft konkret beim Bewerben.
Dann würden wir schon schauen, dass wir gemeinsam die Unterlagen, also Lebenslauf, Anschreiben fertig bekommen und dann versuchen, genau einen Betrieb zu finden. Wir haben einen ziemlich guten Zugang zu unseren Mitgliedsbetrieben. Und manchmal reicht ein Anruf, um dann was zu vereinbaren.
Einmal bei der Handwerkskammer bei einer digitalen Karrierewerkstatt vorbeizuschauen oder anzurufen, könnte also ein Weg sein, um eine Idee zu bekommen, welcher Ausbildungsberuf der richtige für einen ist und wie man mit Firmen in Kontakt kommt. Eine andere, auch oft gewählte Möglichkeit nach der Schule ist, mal ins Ausland zu gehen. Für ein Praktikum oder ein Au-pair oder ein Work and Travel, also arbeiten und reisen. Da sollte man meinen, dass wegen Corona derzeit eigentlich nichts geht im Ausland. Aber das stimmt nicht ganz, sagt Markus Grobe. Er ist Bildungsberater bei Weltweiser, einem der bundesweiten Anbieter in diesem Bereich.
Ja, genau, das würde man denken. Einige Sachen waren natürlich eingeschränkt, aber seit die meisten Grenzen wieder offen sind, sind auch Schüler zum Highschool-Jahr ausgereist. Andere Programme laufen auch und vor allem kann man sich natürlich jetzt darauf vorbereiten, was im Sommer passiert. Und da rechnen wir eigentlich damit, dass es weitestgehend normale Ausreisen geben wird.
Sie meinen damit, Ausreisen hat es gegeben, zum Beispiel Highschool-Jahr in Kanada, was Sie auch mit anbieten, oder auch in die USA?
Genau, zum Beispiel, aber auch viele andere Länder. Also aktuell ist es gerade so, dass Neuseeland und Australien vor allen Dingen noch geschlossen sind und dort unklar ist, wie es weitergeht. Das lohnt sich aber auch dort auf dem Laufenden zu bleiben, wann dort wieder geöffnet ist. Alles Weitere ist aber mal mehr, mal weniger möglich. Jetzt auch aktuell schon gewesen. Natürlich mit Quarantänebestimmungen, Einreise etc. Aber wie gesagt, für später werden wir auch damit rechnen, dass dort wieder mehr geöffnet wird.
Wie sieht es denn eigentlich aus mit Storno-Möglichkeiten? Also es kann ja sich auch meine Lage sehr schnell verändern. Wie sind da so die Bedingungen?
Das kann man so allgemein eigentlich gar nicht sagen, sondern das gilt auch einfach mit den Organisationen zu kommunizieren, wie es aussehen würde, ob man das Programm vielleicht verschieben kann, was passieren würde. Aber da kann man leider keine allgemeine Auskunft zu geben.
Auch zu diesen Auslandsaufenthalten gibt es übrigens virtuelle Messen, kostenlos. Die Jugendbildungsmesse zum Beispiel wird online am 21. Februar und am 25. Februar stattfinden. Massenproteste, Verhaftungen von Journalisten, Oppositionelle vor Gericht und ein umstrittener Präsident Lukaschenko aus Belarus erreichen uns seit Monaten viele besorgniserregende Nachrichten.
Campus und Karriere. International.
Und im Fokus des Regimes von Präsident Lukaschenko stehen auch Studierende, die protestieren. Aus Angst vor Gefängnis oder anderen Repressalien flüchten viele von ihnen, zum Beispiel in die Ukraine nach Kiew. Doch das hält sie nicht davon ab, auch dort weiter für mehr Demokratie in Belarus lautstark zu protestieren.
Sascha, du bist exmatrikuliert, rufen die jungen Leute während einer Demo auf dem Maidan in Kiew. Mit Sascha ist Alexander Lukaschenko gemeint, seit 26 Jahren Alleinherrscher von Belarus. Nach Gewaltorgien gegen friedliche Demonstranten im vergangenen Sommer haben bereits mehr als 13.000 Menschen das Land verlassen, darunter auch zahlreiche Studierende. Regelmäßig demonstrieren sie jetzt in der ukrainischen Hauptstadt, wo sie vor politischer Verfolgung in ihrer Heimat Zuflucht gefunden haben.
Ich habe 15 Tage Haft bekommen, weil uns die Uni-Verwaltung angezeigt hat.
Ein Hostel in Kiew. Maxim Safranski wohnt mit seiner Freundin bereits seit 3 Monaten hier. Beide haben vor ihrer Flucht in die Ukraine an der belarussischen staatlichen Wirtschaftsuniversität studiert.
Als die mobile Sondereinheit OMON, schwer bewaffnet, in Schwarz gekleidet und für ihre Brutalität bekannt, bei den Straßenprotesten Tränengas gegen Rentner eingesetzt hat, haben wir aus Solidarität einen Sitzstreik auf der Unitreppe organisiert. Wir hatten Plakate. Ein Mädchen hat belarussische Lieder gesungen. Einige haben gerufen, es lebe Belarus. Das war in der großen Pause. Dann ist jemand von der Universitätsverwaltung gekommen und hat uns mit der Miliz gedroht.
Die Drohung war ernst gemeint. Der stellvertretende Rektor der Universität hat die Studierenden später wegen der Teilnahme an Massenunruhen angezeigt. Auf der Teilnehmerliste stand auch Maxim Safranskis Name.
Ich bekam eine Vorladung zur Miliz. Das Verhör übernahmen aber 2 KGB-Mitarbeiter. Sie meinten, du bist hier als Zeuge. Wenn du nicht redest, kannst du ganz schnell zum Beschuldigten werden. Ich sollte kooperieren oder für 3 Jahre in den Knast gehen.
Nach dem Verhör kam der 22-jährige Student in eine Arrestzelle im berüchtigten Akrestiner Gefängnis.
Es ist ein winziger Raum, viel kleiner als eine Zelle. Mittendrin das Klo. Eigentlich für eine Person, aber wir waren zu zweit. Es gab kein Wasser. Das Licht brannte 24 Stunden. Es war kalt und zugig. Nur ein Hocker, gelb gestrichene Wände, der Boden aus Beton.
Nach 36 Stunden Inhaftierung kam Maxim Safranski vor Gericht. Das Urteil 15 Tage Haft. Vom KGB hat er seitdem nichts mehr gehört. Die Mitarbeiter wandten sich stattdessen an seine Freundin Anastasia Petrovich.
Ich wurde vor dem Haus von 3 Männern angesprochen. Abteilung für Wirtschaftskriminalität des KGB.
Im nächsten Augenblick wurde Anastasia Petrovich ins Auto der Männer gezerrt und zum Verhör gebracht.
In dem Büro haben wir dann auf die KGB-Leute gewartet. Es waren die gleichen wie bei Maxim. Sie wussten alles über mich. Sie wollten austesten, ob ich rede.
Die Männer drohten ihr mit Ermittlungen wegen verschiedener strafrechtlicher Vergehen. Sie ließ sich zu keinen Aussagen drängen und konnte das Büro später wieder verlassen. Als ihr Freund Maxim schließlich nach 15 Tagen Knast wieder zurück an die Uni kam, erwartete ihn der nächste Schock. Die Uni hatte ihn exmatrikuliert. Begründung? Unentschuldigtes Fehlen. Die Haft wurde nicht als Entschuldigung akzeptiert. Stattdessen bekam er Post vom Einberufungsamt.
Aber die Armee kam für ihn nicht in Frage.
Willkür und Schikanen. Man hört so einiges über die Armee. Man hört auch von Suiziden. In der Armee können sie dich viel einfacher kontrollieren.
Auch der 20-jährige Ivan Batschila bekam nach den Protesten einen Brief vom Einberufungsamt. Bevor er in die Ukraine flüchtete, studierte er im 6. Semester Psychologie. Seit 13 Wochen lebt er in einer WG mit 6 anderen belarussischen Studierenden in Kiew.
Ich wurde aus gesundheitlichen Gründen eigentlich ausgemustert. Aber zurzeit würden sie mich auch einziehen, wenn ich weder Arme noch Beine hätte. Man kann die Armee mit einer Haftstrafe vergleichen, besonders für die, die der KGB ins Visier genommen hat. Wer aus politischen Gründen exmatrikuliert und eingezogen wird, hat es besonders schwer.
Jungen Leuten wird neben Haftstrafen immer wieder mit der Armee gedroht. Der selbsternannte Präsident Lukaschenko hat öffentlich angekündigt, Protestierer von den Unis zu entfernen und einzuziehen. Für Maxim, Anastasia, Ivan und viele andere gibt es daher zurzeit keinen Weg zurück in die Heimat. Und so protestieren sie weiter in Kiew.
Inga Lisengewitsch war das über Studierende aus Belarus, die aus Angst vor politischer Verfolgung in die Ukraine geflohen sind. Pop und Feminismus, das ist ein Thema, um das es gleich geht in der Sendung Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Und das war's für Campus und Karriere. Uns gibt's nochmal im Netz unter deutschlandfunk.de/campus. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse.